Liebe Leute, Jeremias, versteht ihr mir, wenn ich leise, wenn ich was Wichtiges zu sagen, dann spreche ich sehr leise. Und wenn ich sehr laut spreche, brauchen Sie gar nichts zuhören. Hören Sie jetzt gut, wenn ich ganz leise spreche? Ja, okay. Wie liegt die Stadt so verlassen, die voll Volks war? Sie ist wie ein Witwe, die Fürstin unter den Völkern und die eine Königin in den Ländern war, muss nun dienen. Sie weint des Nachts, dass ihr die Tränen über die Backen laufen. Es ist niemand unter allen ihr Liebhaben, der sie tröstet. Alle ihre Freunde sind ihr untreu und ihre Feinde geworden. Juda ist gefangen in Elend und schweren Dienst. Es wohnt unter den Heiden und findet keine Ruhe. Alle seine Verfolger kommen heran und bedrängen es. Die Straßen nach Zion liegen wüst, weil niemand auf ein Fest kommt. Alle Tore der Stadt stehen öde. Ihr Priester seufzen, ihr Jungfrau stehen jangevoll dran. Und sie ist betrübt, ihr Widersacher sind obendrauf. Ihre Feinde geht's gut, denn der Herr hat über die Stadt Jammer gebracht. Um ihre großen Sünden willen. Und ihre Kinder sind gefangen für den Feind dahingezogen. Ach Herr, sieh doch, wie bange ist mir. Was mir ins Leibe davon wehtut. Mir dreht sich das Herz im Leib um, weil ich so ungehorsam gewesen bin. Draußen hat mich das Schwert und im Haus hat mich der Tod meine Kinder beraubt. Man hört's wohl, dass ich seufze, und doch habe ich keinen Tröster. Alle meine Feinde hören mein Unglück und freuen sich, dass du es gemacht hast. So lass doch den Tag kommen, den du verkündigt hast, dass es ihnen gehen soll wie mir. Lass all ihre Bosheit von dir kommen und richte sie zu, wie du mich zugerichtet hast und alle meine Feinde meine Missetat willen, denn mein Seufzer sind viel, mein Herz ist betrübt. Das ist ein Schrei in der Not, Jeremia. Amen. Mit 25 Jahren wurde dieser Jeremia berufen. Und er antwortet zu seiner Berufung in die beste prophetische Tradition: Nein, danke. Denn das ist die Tradition der zentrale Prophet Mose. Mose sagt, ich bin kann nicht richtig reden. Wie soll ich dann dahin gehen, nach Ägypten zurück? Nein, ich gehe nicht hin, bis er dann überredet wird. Warum lehnte Jeremia, er sagt, ich bin zu jung, warum lehnt er diese Botschaft ab, dass er Prophet wird? Denn er weiß, was das bedeutet. Prophet sein bedeutet, dass man zwei Liebe hat. Liebe zu Gott und Liebe zu dem Volk. Und das muss vermitteln von Gott zum Volk. Und man weiß, das Volk wird nicht hören, was der Herr sagt. Und man muss sich total mit beide identifizieren. Man ist in die Bresche da gesprungen. Ein Prophet muss sein ganzes persönliches Leben opfern für den Herrn. So war das bei Hesekiel, als seine Frau starb. Er dürfte nicht trauen über seine Frau, den er sehr lieb hat, um zu zeigen, kein Trauer jetzt über Jerusalem, wir kehren nicht zurück. So ist die Lage der Prophet. Und was ist seine Botschaft? Beim Botschaft ist vor allem Gericht. Nicht Gericht um Gericht willen, sondern Gericht um Gnade willen. Denn nur wenn wir von Gott gerichtet sind, ist der Weg zu Gnade zu finden. Denn der natürliche Mensch steht gegen Gott. Ich kenne hier Land auf und ab ständig Vorträge mit absolut Recht über die Einmaligkeit Jesu. Und ich habe niemals in Deutschland einen Vortrag gehört über die Einmaligkeit Gottvaters. Und wissen Sie, warum das zentral ist? Erstmal, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins. Wenn man gewusst hat, die Einmaligkeit Gottvater, was an mein Volk hier im Dritten Reich passiert, könnte niemals passieren. Zweitens, wenn man gewusst hat über die Einmaligkeit Gottvaters, wir könnten niemals diesen Unsinn behaupten, dass Islam der gleiche Gott ist wie der Gott Israel. Denn, was sind die Götzen? Die Götzen sind da um Power. Zwei Völker kämpfen miteinander in der antiken Welt und die stärkere Götze gewinnt. Die Götze ist da, sein Volk zu verherrlichen, groß zu machen. Und der Gott Israel, den wir als Jesus kennen, ist kein Unterschied. Vater und Sohn sind eins. Der ist da, sein Volk zu richten. Einmalig, unerhört. Zu richten, nicht um das Gericht willen, sondern dass das Volk gehorsam sein wird. Ein total einmaliger Gott. Und wie ist es mit den Götzen Islam? Es geht um sein Macht. Jedes Land, der jemals Islam gehört, jede Methode ist erlaubt. Das weiß Arafat sehr gut. Jede Methode, Lügenkrieg, alles erlaubt, dieses Land zurückzugewinnen. Und Israel hat einmal Islam gehört. Deswegen, jede Methode ist erlaubt. Und der Gott Israel, was tut er? Er geht genau das entgegengesetzte Wege zu den Götzen. Er ruft Feinde über sein eigenes Volk. Er pfeift und die Assyrer kommt, er pfeift und die Babylonier kommt und so weiter. Und diese Thema erreicht sein Telos natürlich in die Einmaligkeit Jesu. Sein Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jesus geht den Weg zum Sieg, nicht durch Power, sondern ablehnen alles, was mit Macht und Weltlichkeit zu tun. Das sind die Versuchungen Satan. Jesus und die einmalige Vater sind eins. Und das ist Jeremias Botschaft. Er ruft von Anfang an, eine Feinde kommt aus dem Norden. Er weiß gar nicht, welche. Eine Feinde kommt aus dem Norden und wird Israel richten. Mit der Zeit wüsste er, wer das ist, der Chaldäer der Babylone. Und das war ein gnadenloses Volk. So wie im Dritten Reich. Nicht ganz so schlimm, aber fast. Gerufen, um sein Volk zu richten. Wie die 10 Stämme vorher gerichtet waren. Dass das Volk zurück zum Herrn kehrt. Die Geheimnisse der Prophetie. Na, hören Sie ganz gut, weil ich leise spreche. Die Geheimnis der Prophetie ist die Zeitverständnis. Und das ist sehr wenig bekannt. Der Prophet ist überfallen von Gottes Zeit, nicht Menschenzeit. Und für Gott gibt kein Zeit. Er steht über die Zeit. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Anfang ist Zeit, Himmel und Erde Raum. Vor der Anfang war Gott, am Ende ist Gott. Alle Zeit ist gegenwärtig für Gott, sagt T.S. Eliot wie Augustin vor ihm. Und der Prophet ist überfallen mit Gottes Sinn der Zeit. Der Prophet spricht die Gegenwart Gottes zu sein Volk. Nicht diese Rede ständig über die Zukunft. Der Prophet hat Visionen über die Zukunft. Das ist nicht das Prophetie. Der Prophetie geht hier und jetzt. Er redet zu sein Volk. Aber weil er Gottes Sinn der Zeit bekommt, ist er der große Historiker. Er bekommt eine Schau über die Vergangenheit des Volkes, die großen Propheten alle, bis zum Gegenwart und dann bis zum Zukunft, weil das ist alles eins für Gott. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind eins für Gott. So zum Beispiel in Micha Kapitel 4, ein Kapitel, die ich öfters auslege, innerhalb 15 Versen ist die ganze Geschichte Israel von 700 Jahren vor Jesus bis die Ende der tausendjährigen Friedensreich alles gegeben, nicht in die Reihenfolge, in wen sie erfüllt wird. Nicht in die menschliche Reihenfolge. Für Gott ist das alle Zeit gleich. Gott will nicht, dass wir über seinen heilsgeschichtlichen Plan verfügen, auch nicht über seinen Heiligen Geist. Er verfügt darüber. Und so ist Jeremia ständig überfallen mit der Zeitlosigkeit Gottes. Eine geschichtliche Entwurf, die ständig geht, bis die Gegenwart, die das Zentrum sein Predigt ist, bis die Vision, die gnädige Vision der Zukunft. Und wenn Sie das begreifen, dann fangen Sie an, Offenbarung ein bisschen zu verstehen. Dass es geht nicht, hier passiert was und dann passiert was und dann passiert was. Keine Fahrplan Gottes heilsgeschichtliche Weg. Nicht so in dieser Reihenfolge. Nach Gottes Zeit. Und Jeremia kommt in die tiefste Not. Das kann man vorstellen. Er sagt zum Volk, denken Sie, wenn ich jetzt sage, schau mal, was wird jetzt in Deutschland passieren. Und ich könnte alle möglichen Gründe dafür geben. Schau mal, was für ein Gericht auf dieses Volk kommen wird. Und die Frauen werden vergewaltigt und die Kinder an der Wand geschmissen sein. Und so weiter. Was würde mit mir passieren? Ich werde erstmal nicht wieder eingeladen. Zweitens, jeder wird sagen, weg mit ihnen, weg, weg. Und das war die Reaktion auf Jeremia. Wir sind Gottes auserwählte Volk, nicht wahr? Wir sind die Kinder Abrahams, nichts kann uns geschehen. Wir sind die Getauften, nicht wahr? Wir gehen einmal im Jahr in die Kirchen, geben 100 Mark Brot für die Welt, wir sind die guten Christen, uns kann nichts passieren. Und genau das passiert mit Jeremia. Er wird ständig verfolgt. Und dann kommt die logische Schlussfolgerung, und das erwarten wir alle, die Gottes Wort verkündigen in die wahre prophetische Tradition, kommen die Heils- und Friedenspropheten uns entgegen. Jeremia wird befohlen, und das ist vielleicht der faszinierendste Text in die ganze Jeremia-Geschehen, er wird befohlen, ein Ochsenjoch auf seine Schulter zu setzen, durch die Hauptstadt Jerusalem gebeugt. Wir denken Klagelieder singen, Todeslieder, als Zeichenhandlung, was mit dem Volk passieren wird. Na, denken Sie, wenn Ihr guter Vater das tun würde, durch die Königstraße da in Stuttgart, mit einer Ochsenjoch auf seinen Rücken, Klagelieder singen mit Asche und alles so ein Zeichen der Tod, das muss der tun. Und was passiert? Die logische. Der falsche Prophet, die Leute, die predigen, was die Leute hören wollen, das kennen wir sehr gut heute in Deutschland. Ja, was die Leute hören wollen, er zerschlägt mit Gewalt dieses Ochsenjoch. Und er sagt, wir sind die Kinder Abrahams, wir sind Gottes auserwählte Volk, das wird uns nicht geschehen. Und was tut Gott? Nix. Wir haben mit einem ernstzunehmenden Gott zu tun, nicht ein Gott, wo man pfeift und sagt, tu mir ein Wunder, heile mich, tu mir das und dann tut er das. Nein, nicht so ein tischleindächtig Gott, er tut gar nichts. Er tut zu seiner Zeit, wann und wie er will. Wer in sein Dienst steht, weiß, er steht unter Gottes Zeit. Und Gott wird entscheiden, wann. Und ein paar Tage später sagt Gott zu Jeremia, Jeremia, steh auf und geh an diese Stelle, wo Hanja dich getroffen hat, und sag ihm, so wahr der Gott Israel lebt, du wirst sterben innerhalb ein Jahr an dieser Stelle. Und das geschieht, und jeder hat dann gewusst, wer der wahre Prophet ist. Zu Gottes Zeit, nicht zu meiner Zeit. Und es ist fast immer, liebe Brüder und Schwestern, Gottes Führung, die wir in Rückblick merken. Denken Sie an Ihre eigene Führung mit dem Herrn. Als Sie drinnen waren, haben Sie öfters geklagt und nicht gesehen, dass Sie brauchten diese Wege, dass Sie zu den geraden Straßen gehen könnte, wie Paulus geführt würde. Und nur nachher. Und so war das bei Jeremia. Jeremia kann nicht mehr. Und er kündigt sein Amt. Er sagt, ich kann das nicht mehr sagen über mein Volk. Ich liebe mein Volk. Bei Gott gibt keine Kündigungsschutz. Ehe du in Mutterleib warst, habe ich dich als mein Prophet gerufen. Dieser Versagen Jeremia, der große Jeremia, der mehr ist als wir alle, oder der Versagen Hiob in Hiob 9, sind Vordeutung der kommen wird, der nicht versagt. Auf wen mehr angeheftet sind als die tiefste Leiden des Volk und das tiefste persönliche Leiden, sondern die Leiden und Schuld der ganzen Welt. Der Gottesknecht, die Jesaja voraussagt, Jesus von Nazareth. Das ist sehr zentral, das zu verstehen. Und das Faszinierende an Jeremia, und das Faszinierende an unser Gott, Bubel sagte, der Gott Israel, das ist ein Gott, wir können ihn überhaupt nicht begreifen, sein geheimnisvolle Wege. Gerade jetzt stehen die Feinde für die Türe. Jeder weiß, dass das schrecklichste Gericht im Gang ist, denn man hat gewusst, was die Babyloner unterwegs getan hat. Und Gott ruft Jeremia und sagt, Jeremia, auf. Geh in dein kleine Heimat nach Anatot. Geh in dein kleine Ort da in den Schwarzwald. In dein kleine Gemeinde direkt vor die Babyloner kommen und zerstören alles. Und mach offiziell ein Einkauf von Land und versiegel das für das ganze Volk. Ein Zeichenhandlung, wir kehren zurück. Nicht dann, sondern wann Gott will. Narrheit. Die großen Narren, wie Dostoevsky sagt, wir sind die Narren Gottes. Denn wir glauben an einen unsichtbaren Gott, ein gekreuzigter Gott. Torheit und Narrheit für Griechen, wie für Juden. Und Jeremia tut das feierlich. Und das ist Gottes Zukunft. In sein Gericht ist sein Gnade. Und ich sage euch eines als Gemeindefahrer. Sie merken von meiner Aussprache, dass ich schwäbische Gemeindefahrer war, lange Zeit, oder? Ja? Die Menschen, die zum tiefen Glauben kommen, kommen durch das Gericht zum Glauben. Sie kommen nicht durch menschliche Liebe, Leider. Sie kommen nicht durch die Schönheit der Schöpfung, auch wenn der Baum vielleicht 2 Wochen blüht, ja? Vielleicht die Einsteins und die Plancks und der Heisenberg. Sie kommen durch Gericht. Sie verlieren ihre Frau. Sie kriegen Krebs. Ihr Kind wird überfahren. Und plötzlich fangen sie an, neu zu denken über ihr Leben, ihre Selbstsicherheit. Eingesiedelt in eine selbstsichere Welt, die überhaupt nicht sicher ist. Dann ist der Weg geöffnet sein. Luther sagte, mit die Tiefe des evangelischen Verständnisses, Gottes Wort muss uns jetzt richten, zu Buße führen, zum Freude, die Übergabe der ganzen Last an Christus. Und dann können wir aufgerichtet sein, neu. Und das ist ein wiederholender Prozess, nicht eine ein und für alle Mal. Und deswegen sind sie hier. Gottes richtende und rettende Wort zu hören. Aber zuerst muss es uns richten und uns aufrichten. So hat Luther immer gebetet für jede Predigt, dass dein Wort, Gottes Wort, ihn richten. Und so ist das die Tradition Jeremia. Was ist diese Geschichte, die Zerstörung Israel? Was sehr wenig bekannt ist, dass der Rückzug nach Israel war kein voller Rückzug. Die meisten blieben in Babylon. Dieses schreckliche Gericht, ein Rückkehr von einer Gruppe, ein gerechtes Gericht. Denken Sie, was für eine schreckliche Lage das ist, dass das Gericht kommt, weil wir das verdient haben. Nicht wegen des Bösen der Chaldäer und der Babylonier, die werden nachher gerichtet. Weil sie gehen zu weit gegen Gottes Volk, sondern weil das verdient ist. Liebe Brüder und Schwestern, das ist 1945 in Deutschland genau das gleiche Lage. Und wir haben viel ältere Leute hier, die das erlebt hat. Das ist keine Rechtfertigung, die Bomben der deutschen Städte. Hitler sollte den Krieg nach Stalingrad beenden. Der Krieg war zu Ende, als seine Armee verloren. Wissen Sie, warum er den Krieg nicht beendet hat? Um mein Volk auszurotten. Am Ende des Krieges, Himmler wollte ein guter Ausgangspunkt für Gespräch mit den Amerikanern. Und er sagte, lassen wir die paar Millionen Juden jetzt. Und Hitler sagt, nein, die müssen alle umgebracht werden. Viele wissen hier jetzt, was ein gerechtes Gericht ist. Ein schreckliches Gericht, was Deutschland in Schutt und Asche, wie Bischof Wurm, ein guter pietistischer Bischof, sagt, wir haben Gottes Augapfel rausgerissen, nicht nur angetastet. Das ist die gleiche Lage wie die Juden damals. Ein Gericht, die gerecht ist. Und ich sage euch ein sehr hartes Wort. Die Kirche, beide Kirche, haben ihre eigene Auftrag so verfehlt, dass sie kein Recht mehr zu existieren haben. Und sie leben nur aus Gnade. Die katholische Kirche hat mit dem Teufel verpaktet, die Konkordanz mit Hitler. Und die evangelische Kirche, wissen Sie, ich kenne mich sehr gut als Historiker aus, sogar in die Widerstand. Die Juden waren nicht Hauptthema, bei Bonhoeffer schon. Es ging über heilige Deutschland wie Stauffenberg. Es ging über die Kirche, aber nicht die Juden. Und man hat Jesus vergast, Volljude. Paulus vergast, Volljude. Petrus vergast, Volljude. Maria, nennen Sie denen, die sind alle Juden. Die Kirche hat ihre eigene Wurzel abgerissen. Sie hat keine Rechtfertigung mehr zu existieren. Sie existiert nur aus Gottes Gnade, wie mein Volk Israel. Nur aus Gottes. Ist das richtig oder falsch, was ich sage? Ich glaube, das ist sehr richtig. Mein Volk hat genau das Gleiche mit der Kreuzigung Jesu. Hat kein Existenzrecht mehr, ihr eigener Erlöser abzulehnen. Lebt allein aus Gottes Gnade. Da gehen wir in die Tiefe des reformatorischen Verständnisses. Jetzt wollen wir von das Heilsgeschichtliche auf das Persönliche. Denn das ist auch eine einmalige der Gott Israel. Gott Israel, wie in Jesus, es ist kein Unterschied. Er redet heilsgeschichtlich mit dem großen Bogen. Und dann redet er zu dir und zu mir. Schauen Sie zum Beispiel in diese große Psalm des tausendjährigen Friedensreichs. Alle Könige werden für ihn niederbeugen. beugen. Und dann direkt danach genauso viel Rahmen für die Elenden, du und ich. Jeder Einzelne ist so wichtig für ihn wie die ganze Weltgeschichte. Und das ist nicht anders als Kreuz. Kreuz ist ein Angebot für alle Völker aller Zeiten und ist ein Angebot für jeden Mensch hier. Und jeder Mensch hier ist genauso wichtig für Jesus Christus, der Gott Israel und der Heiden Heiland, als die ganze Heilsgeschichte. Und das ist einmalig. Die Götzen reden nicht so. Die Götzen reden immer über Macht, über Herrlichkeit, wie Satan redet zu Jesus in seiner Versuchung. Es wird an die Zeit, dass wir Vorträge hören über die Einmaligkeit Gott Vater in die Auseinandersetzung mit Islam. Mit einem Verständnis auch die Passion seid. Ich stelle euch die Frage, wer hat Jesus hier geschickt? Also hat Gott Vater, der Gott Israel, die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das ist der Anfang. Und was ist die Ende? Wer hat Jesus aus dem Tod herausgeholt? Hat er das sich selbst getan? Der Vater hat ihn aus dem Tod herausgeholt. Niemals diese Trennung von Gott Vater und Gott Sohn. Die sind eins. Und wenn wir die Heiligkeit und die Einmaligkeit Gott Vater verstehen, dann verstehen wir in die letzte Tiefe Jesu und sein Weg und Auftrag, weil es geht um das Gleiche. Wie antworten wir auf diese Krise? Die Krise der Untergang, ein gerechtfertigter Untergang. Was auf uns jetzt kommt, wissen wir nicht. Wir wissen, dass das Endzeit ist und dass die Welt von Israel wegfallen wird. Zum guten Teil ist sie weg. Wie sollen wir uns mit der Möglichkeit unser eigener Tod, mit unser eigener Verlust, mit unserer eigenen Einsamkeit, mit ein Gericht über uns, wie kommen wir zurecht? Denn für der Gott Israel, für Jesu, jeder von uns ist so wichtig wie das ganze Christentum oder das ganze Israel. Jeremia gibt uns Antworten. Und ich glaube, das ist genauso wichtig als die Heilsgeschichte. Heilsgeschichte und persönliche Heilgeschichte sind niemals zu trennen. Schauen wir ein bisschen, so weit wir kommen. Ich weiß, ich stehe unter ein strenger Herr und ist ein guter Herr, dass wir haben eine Zeitgrenze, aber ich schaue, wenn innerlich wir nicht weiterkommen, zeitlich. Ich lese ab Kapitel 3, nebenan, ich will ein paar Bemerkungen. Sie wissen, ich bin sehr mit Kultur beschäftigt und das ist sehr vernachlässigt mit uns. Wer große Musik mag, diese Themen mag, ich nenne euch zwei hervorragende Vertonungen. Jan Dismas Zelenka, der Zeitgenosse von Bach, der Bach sehr geschätzt, der wiederentdeckt ist, ein großer Barockkomponist, sein Klagelieder Jeremia sind auf dem höchsten Niveau. Auch Thomas Luis da Vitoria, der große spanische Komponist, der Bindeglied zwischen Palestrina und Schutz. Er starb im gleichen Jahr wie Schutzes Opus 1, 1611, hat das wunderbar vertont, die Klagelieder Jeremia. Und wenn Sie wollen, das in die Malerei. Das ist die besondere Stärke Chagall. Der trauernde Jeremia hat das ständig wiederholt gemalt. Jetzt schauen wir die Antwort seelsorglich. Das bedeutet für uns, Heilsgeschichte gehört Gott, nicht uns. Aber es kommt darauf an, wie wir dazu stehen. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Ein Blickpunkt.
Haben Sie gelernt, dankbar zu sein für kleine Sachen? Ich fand es wunderschön, wie Bruder Schäfbuch schaut den Baum an. Nicht nur die Massen, die hier sind, sondern den Baum an. Mein Vater, der 70 Jahre, ein sehr bekannter Jurist, ein sehr originaler Jurist, hat einen Gehirnschlag gehabt oder etwas Ähnliches, ist die Treppe runtergefallen. Er kann nicht mehr denken, hat keine Erinnerungsvermögen. Und er lernte, und ich beobachte sehr genau, ich bin Dichter, ich beobachte sehr genau, wie er lernte, in seiner Unfähigkeit zu denken, kleine Dinge. Und wie die kleinen Dinge, die er nie vorher gesehen, plötzlich wichtig waren. Die erste Blumen, der schöne Duft. Auch wir Juden, unsere Schwäche für gutes Essen, das gehört auch dazu. Ja, dass wir lernen, in großer Verlust an kleine Dinge zu denken, weil wir denken, der Herr in sein heilsgeschichtliches Gericht denkt jetzt an Jeremia und an jede von uns auch. Wir müssen von ihm lernen. Dankbar für kleine Sachen. Meine Eltern haben ein Ehepaar. Meine Eltern sind sehr eng in eine Ehe, wie ich auch. 70 Jahre wird das jetzt sein, im Februar. Und diese Frau hat alles gemacht mit ihrem Mann. Und der Mann starb. Und sie könnte nicht weiterleben. Sie hat alles, was man haben wollte in die Welt, aber sie hat nichts, was sie ihr Mann nicht hat. Und meine Mutter, sie ist ein Schatjem, sie sucht immer ein neuer Ehegatte für jemanden, aber das ging nicht in diesem Fall. Meine Mutter ist sehr erfolgreich in dieser Sache, ja. Aber sie hat keinen Ehemann gefunden, sie hat gesehen, das ist keine Möglichkeit hier. Aber was hat sie getan? Ein kleiner Hund gegeben. Ein kleiner Hund, die diese Frau abschleckte und viel kindliche Liebe gab und brauchte Fürsorge. Und plötzlich diese Frau wurde wieder lebendig im Geist. Kleine Dinge, die Tiere, nicht du Schwein, du Rindsvieh, der Esel oder hier in Württemberg, du Dackel, du Halbdackel, du Grasdackel, ja? Sondern die Tiere als unsere Freunde. So kleine Sache wie das, eine neue Perspektive, nicht die Perspektive der Verlust, sondern die Perspektive eine neue Beziehung zu den Dingen, die wir vorher übersehen haben. Ich rede mir selbst an. Denn diese Zeit sicherlich wird mit mir kommen, wo ich auch mich genügend, nicht an Vorträge und Bücher, sondern an die Blumen, an die kleine Sache, die Dackel, die kleine Kinder. Ich winke immer, wenn ich kleine Kinder, neulich war ich im Flugzeug und ich sah ein nettes Mädchen, 3 Jahre alt, und ich winkte zu sie. Sie war 3, 4 Reihen weg, ich winkte, sie winkte zurück, ich klatschte, sie klatschte zurück. Und dann machte ich so, und in diesem Moment kommt die Stewardessin. Und sie glaubt, dass ich toll verrückt war. Sie hat den Mädchen nicht gesehen, sie hat nur so einen Mann wie das. Sie guckte mich an, sehr barmherzig, und sagt, vielleicht brauchen Sie eine Tasse Kaffee, hat sie gesagt. Ja? Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Jesu Kreuz kennt keine Zeit. Die ist für alle Zeiten da. Sein Vergebung, sein Liebe, die neue Kraft und Besinnung durch ihn. Sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Denken Sie in, wie die Schuttenasche Dresden lag. Das war die Lage, Jerusalem, zu Jeremia Zeit. Und er sagt, deine jeden Tag neu, wer sucht, der findet. Er findet in die kleinste Sache Gottes Liebe. Goethe, der jetzt sein 90. Geburtstag feiert, hat ein großartiges Gedicht, Gebet geschrieben, die ich nicht vergessen. Ich halte das für das Beste von ihm. Das geht über Karfreitag und Oster 1945. Und er guckt die Blumen an, gerade die Blumen, die wir angucken, und sagt, da habt ihr Recht jetzt zu wachsen in so ein Land, wo so viel Blut vergossen, wo so millionenfach Schuld da ist. Und wo wir selbst so schrecklich leiden, habt ihr Recht zu blühen. Aber sie blühen. Sie blühen. Das Leben geht weiter. Ich denke an die größte Psychotherapeut unseres Jahrhunderts, für meinen Geschmack, Viktor Frankl, der sagt, alles geht um Sinn des Lebens, nicht um Sex, wie bei Freud. Viktor Frankl hat alles verloren im Dritten Reich. Er war aus Wien. Der schlimmste Antisemitismus war nicht deutsch, es war wienerisch. Es war österreichisch, Hitler war Österreicher, nicht wie Goldhagen sagt. Es war österreichischer Antisemitismus, der hier verkauft. Viktor Frankl wollte auswandern. Und er ging durch die Straße, er hat eine Erlaubnis von Amerika auszuwandern, er war ein berühmter Psychiater. Und er ging durch die Straße und er sah bei einer abgebrochenen Tafel von den 10 Geboten ein kleines Ding. Ehre dein Vater und Mutter. Und er sagt, das ist Gottes Zeichen an mir. Ich muss mit meinen Eltern in den Todeskammer gehen. Denk mal, was für ein christliches Beispiel dieser Jude uns bringt. Sein Vater starb in seinen Arm. Seine Mutter wurde umgebracht. Seine junge Frau auch. Er kam zurück nach Wien, zu einem absolut antisemitisches Land. Österreich immer noch ist nicht in Ordnung, aber gar nicht. Deutschland viel mehr. Wie soll er anfangen? Er hat ein wunderbares Gedicht geschrieben, in dem er sagt, ich habe eine Verpflichtung an den Toten, weiterzuleben, für denen weiterzuleben und seine Arbeit, die sehr wichtige Arbeit, fortzusetzen. Denken Sie auch, wenn Sie diesen Verlust erleben, wir haben viel ältere Leute unter uns, die Verpflichtung an den Toten.
Alle Morgen neu sind deine Treue groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen.
Satz um Satz, inmitten des schrecklichsten vorstellbaren Gerichts, Worte der Hoffnung, Worte der Glaube von einem Jude, der Jesus noch nicht offenbart ist, aber der Gott Israel, Vater und Sohn und Heiliger Geist sind eins. Und von dieser Jeremia können wir eine Menge lernen. Wissen Sie, für eine landeskirchliche Pfarrer, für mich mindestens, die schwerste, was ich je zu tun hatte, war eine nichtgläubige Person zu beerdigen. Vor allem, wenn viel Tamtam da ist, mit all den Vereinen und so. Und die schönste ist zu besuchen jemanden, der von allen verlassen ist. Kinder, alle verlassen, stottern, solche habe ich erlebt, denen den Weg zu Gottes Himmelreich zu begleiten und den zu beerdigen. Als ich zum Glaube kam,
ich kam nicht zum Glaube, weil ich wollte in den Himmelreich kommen. Ich muss sagen, das war mir absolut egal. Ich komme zum Glaube, weil ich habe in Jesus gesehen, die Erfüllung, die Geschichte meines Volkes, wie Rembrandt sieht, das Leiden Israel und das Leiden Christi. Innere Jesus von Nazareth, König der Juden. Die Wahrheit, die Liebe.
Aber jetzt habe ich die Schwabenalte hinter mir.
Und auch die Schmerzensalte mit 50.
Ja, in die Dusche kam das, diese Hexenschwab.
So ging es los da. Meine Frau hat das auch mit 50 erlebt. Und jetzt bin ich sogar ein alter Knabe mit 60, ja?
Und diese Thema Zukunft wird mir immer wichtiger sein. Vorher hat es keine Rolle, denn mehr als die Hälfte meines Lebens bestimmt vorbei ist. Wenn wir alles verlieren und wenn wir mit Christus leben, werden wir eine gerechte Welt ererben. Das sind wir nicht. Es ist nicht eine Verneinung dieser Welt, sondern dieser Welt in mir selbst. Denn ein Christ sieht das Problem nicht bei der Welt, sondern der Welt in ihm selbst.
Er leidet an sich. Ich habe eine Schwäche, ich habe mehrere Schwäche, aber ich habe eine Schwäche, die besonders verlockend ist. Das heißt Daim. Kaufen Sie das niemals, wenn Sie wissen, was das ist. Das ist eine Schokoladeart mit Karamell. Und der Zahnarzt guckt in meinen Mund, macht ein Gesicht und sagt, wie viel Schokolade essen Sie, Herr Pfarrer? Ich sage, meinen Sie wöchentlich oder täglich? Ja? Und zu meinem 60. Geburtstag, eine Cousine von meiner Frau, die uns sehr mag, hat die große Fehler mir gemacht, 60 kleine Dime zu geben. Eins für jeden Tag und den nächsten Tag war keins mehr dabei. Ja? Ich suche die Befreiung. Die Befreiung, gib her, ich will. Gib her.
Und ich glaube, je tiefer wir uns selbst kennen, nicht nur die Welt, sondern uns selbst, je mehr wir die Befreiung suchen, die Befreiung von das Ungerechte in uns, das Egoistische in uns, das Selbstsüchtige in uns, die Lieblosigkeit in uns, zuerst in mir, nicht zuerst in die Welt. Und dann wächst eine Sehnsucht nach Christi, der anders ist. Ich bin hier nicht wegen Kirche, das merken Sie wohl. Ich bin hier wegen einem Mensch. Es gibt keinen anderen Grund, hier zu sein, wegen Jesus. Er ist anders, weil er ist vollkommen. Und er bietet uns trotz alles, was unvollkommen in jeder von uns ist, der Weg zu seiner Vollkommenheit. Nicht aus Verdienst, sondern nur aus Gnade. Ich hoffe und bete, dass sie diese neue Perspektive lernen wird, vorwärts zu schauen, nicht immer zurückzuschauen wie Lots Frau, sondern vorwärts zu schauen, zu einer Welt, wenn wir von uns selbst und die Ungerechtigkeit in uns, um uns und über uns erlöst werden.
Amen, wir beten. Ja, Sie können sich aufheben, da können wir ein bisschen bewegen hier. Heben Sie sich alle, ja.
Ja, Herr Jesus, du weißt, dass solche Zeiten uns entgegenkommen werden. Zeiten der Schwachheit, Zeiten der Verlust, Zeiten der Einsamkeit, Arbeitslosigkeit, alle möglichen Probleme, wo wir wirklich am Boden sind. Du gingst bis zum Bodengrund am Kreuz. Du hast alles, aber alles aufgegeben. Und du hast im Leib, Geist und Seele dich total hingegeben für uns, die in uns selbst wirklich wertlos sind. So Wert haben wir für dich. Das können wir überhaupt nicht begreifen, die Tiefe dein Hingabe und dein Liebe. Wir können nur eins sagen, ich danke dir dafür. Gib mir die Kraft, aus deiner Liebe, aus dein Kreuz zu leben. Amen.
Bitte nehmen Sie alle Platz. Ich glaube, ich habe an die Zeit gehalten. Gut, oder? Ja, gut, gut. Es gibt Gesetz und Evangelium. Hier ist das Gesetz auch. Ja, ja. Gut. Ich will was sagen über die Bücher. Wissen Sie, in der Schettel in Osteuropa kam immer einer mit Wagen unter den Juden. Er hat zwei Dinge zu verkaufen, Hering und Bücher. Hering habe ich heute nicht mitgebracht. Vielleicht nächstes Mal. Ich weiß nicht, ob das erlaubt wird, aber vielleicht nächstes Mal. Mein Auftrag, und mir ist nur mit der Zeit klar geworden, was mein Auftrag ist, so gut ich kann, Jesus Selbstverständnis zurückzugewinnen. Was ist Jesus Selbstverständnis? Das Alte Testament. Ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern zu erfüllen. Es gab kein Neues Testament. Jesus Selbstverständnis ist nur alttestamentlich. Und wenn Sie wollen das Neue Testament verstehen, nur über das Alte. Denn es gibt kein Wort Jesu, kein Tun Jesu, der nicht ein vielschichtiger alttestamentlicher Hintergrund hat. Das Wichtigste meiner Bücher ist sicherlich dieses. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. 25 zentrale Texte im Tora, das heilige Gesetz. Jesus redet ständig in Bezug. Mose sagte euch, ich sage euch. Zentrale Texte, die wichtigsten Texte in die fünf Bücher Mose, klar, kurz und christologisch ausgelegt. Humor in der Bibel. Heine, der am Schluss dann ein sehr großartiges Bekehrungsgedicht geschrieben hat zu Jesus, hat mit total jüdischem Recht gesagt, Witz ist Ernst. Und Witz ohne Ernst ist kein Witz. Und die Humor der Bibel ist voll mit Ernst. Bei der Verhaftung Jesu geht Humor los in die ernsteste mögliche Lage. Und wissen Sie, wer der Haupthumorist ist in der Bibel? Oh, ich hoffe, dass kein Katholik ist hier. Die werden die ersten Steine werfen. Petrus, der ist der große Humorist. Na, ich gebe euch Beispiel. Jesus will sterben, nicht wahr? Er hat 1000 Legionen Engel.
Petrus hat sein Schwert. Petrus war vielleicht kurzsichtig.
Wenn ich meine Brille wegnehme, dann weiß ich wirklich nicht, ob ich hier im Gemeindehaus oder im Tierpark bin. Ich kann das nicht genau feststellen. Ja? Aber der liebe Petrus mit seinem Schwert geht auf die falsche Person. Dann ist es voll mit typischer jüdischer Humor in die ernsteste Lage. Das ist jüdischer Humor, immer. Er geht auf einen Knecht. Und dann, als ob das nicht genug war, wenn man ein Richtiger mit dem Schwert, muss man der Kopf weg, oder dem Herz und der haut nur die Ohren ab. Ja, ganz daneben, sich eine tiefe Zeichenhandlung.
Markus' Ohr wird geheilt und das ist eine Zeichenhandlung. Petrus, du hast Ohren, hast nicht verstanden. Aber das ist voll mit Humor. Als mein Volk in Wien, das war der schlimmste antisemitische Ort, Wien, geholt war von der SS im Konzentrationslager, gab eine Reihe von Tauben, die geflogen, das ist eine wahre Geschichte, über denen, und einer hat was rausgelassen auf dem Kopf.
Und ein Jude fängt an zu schimpfen, in die ernsteste Lage. Diese Tauben, sie wagen das nur jetzt zu tun, sonst würden sie das niemals wagen zu tun, ja? Das ist jüdischer Humor, das ist biblischer Humor. Mein Freund Hans Eisler hat mir geschrieben über dieses Buch Humor in der Bibel, die Tiefe und Ernst des Evangeliums ist da, aber in ein sehr ungewöhnliches Gewand. Das dritte Buch, zu meinem 60. Geburtstag, jetzt, dass ich ein alter Mann geworden bin, hat mein Verlag gesagt, schreib, was dich am Herzen ist, wir drucken das. Und das ist, was ich geschrieben, ein geistige Autobiografie. Schauen Sie dieses Bild an. Sie sollen sich lernen, mit großer christlicher Kultur sich beschäftigen. Über diesen Maler hat Dürer gesagt, den Dürer war kenne, keiner malt besser als Giovanni Bellini. Er malt Jesu tot auf seinem Mutterschoß. Schauen Sie das hier, steif und starr, geboren für uns zu sterben, die radikalste, sogar radikaler als Grünwald. die radikalste Darstellung von Mutter und Kind. Hier geht es um die Themen, die mir vor allem wichtig sind. Natürlich Glaube im Zentrum, Liebe im Zentrum, Beruf und Berufung. Themen zum Beispiel wie Zeit, Vergänglichkeit, Ewigkeit, wo ein bisschen angesprochen heute. Oder Menschenkenntnis, modern Psychologie in der Bibel. Ganz andere Sicht, als Sie gewohnt sind. Und last but not least, nicht last but not least, sondern last and least, das bedeutet zuletzt und am wenigsten, ist eine Maus. Denn was soll weniger als eine Maus sein, ja? Warum bringe ich eine Maus hier in so eine ernste Gemeinde hier? Ein Kinderbuch, denn ich weiß, wer Kinderbücher liest. So habe ich gelernt in Ruhrgebiet. Eine alte Frau kommt zu mir, um eine Unterschrift. Ich darf für die Maus unterschreiben. Mein Sohn ist Jurist und er sagt, ich dürfte für Harry unterschreiben. Sie kriegen eine Mausunterschrift. Ich habe gesagt, für welche Enkelkind sollte Harry unterschreiben? Sie sagt, Herr Pfarrer, ich will Sie die Wahrheit sagen. Das hören wir gerne. Was ist die Wahrheit? Ich habe Ihr erstes Kinderbuch gehüpfig gesprungen über Danny Road, der Eichhörnchen. Wenn ein hüpfiger Eichhörnchen-Unterschrift gekauft für meine Enkeltochter, aber ich sage Sie die Wahrheit. Ich habe es ihr nicht gegeben. Ich habe gesagt, was war los? Ich habe es selbst behalten. Jetzt weiß ich, wer Kinderbücher. Und ich sage euch noch eines. Eine alte Frau sagte zu mir nach einem Vortrag, Herr Pfarrer, ich bin dankbar für diese Sicht Jesu aus dem Alten Testament, aber ich bin noch dankbarer für ihr Humor. Ich habe seit Jahren nicht mehr gelacht. Das ist ungeheuer befreiend. Das haben wir Juden längst gelernt. Und die tiefste Humor ist die Humor gegen sich selbst gerichtet. Das ist jüdischer Humor. Nicht gegen die anderen, sondern gegen uns selbst. Dieses Buch beschreibt eine wahre Begegnung beim Betthüpfen, der Maus und ich. Ja, war eine sehr merkwürdige Begegnung, ja. Gut.